Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, ich nehme hiermit die Wahl zu Ihrem Bundessprittee an. Danke, danke, danke. Ich werde Ihr Vertrauen enttäuschen und möchte Ihnen nun meine Vizesprecherin vorstellen, Apfelkern. Hallo Apfelkern.
Guten Tag, Dschungel.
Ja, wir sind wieder für euch da. Ich habe übrigens eben, als ich dich vorgestellt habe, mit den Händen nach rechts gezeigt, als würde man es sehen. Aber okay, das kann ich irgendwie nicht abstellen, mit den Händen ab und zu mitzusprechen. Ja, wir sind wieder für euch da, mit einer neuen, schönen Sendung. Und es gab etwas Feedback, vor allen Dingen auf unser Kürbisbild auf Instagram. Ja, wo auch Pedolino hat zum Beispiel auch Ingwer-Kürbissuppe gegessen. Bestimmt nur animiert, weil wir das Bild gepostet haben. Und auch bei B0807 gab es auch schon Kürbissuppe. Ja, also wie gesagt, wenn ihr uns auf Instagram folgen wollt, wir sind da zu finden unter @brüllaufencouch mit UE.
Wir hatten auch noch mehr Feedback, und zwar nicht nur zu frischem Kürbis, sondern auch zu getrockneter Pizza. Moment, Thema zu weit. Zu getrockneten Äpfeln von Halfbrain. Ich habe nämlich einen Dörrautomaten angeworfen und musste das natürlich fotografisch festhalten. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das schon auf Instagram gesehen. Und da hat der Halfbrain geschrieben, er hat auch schon mal Rindfleisch getrocknet und das wäre sehr lecker gewesen. Ja. Und irgendwie, irgendwas machst du richtig, Spritti. Deine Posts bekommen immer sehr viel mehr Likes. Ich weiß auch nicht.
Ja, das liegt an einer relativ einfachen Sache, wie auch Smithwicks schon festgestellt hat. Das ist nämlich ein Hashtag-Feuerwerk. Verstehe. Weil das motiviert, glaube ich, vor allen Dingen die englischen Hashtags motivieren die Bots. Weil so schnell wie da geliked wird, das sind wahrscheinlich keine Menschen. Aber dennoch.
Ich weiß gar nicht, warum Don't Drive For Me Argentina nicht gleich 20 Likes eingekassiert hat.
Ich fand das ein super Hashtag.
Ja.
Danke. Bin dann auch den ganzen Tag nur noch rumgelaufen. Don't Drive For Me Argentina. Und dann haben die Leute auch ihr Obst auf mich geworfen, aber ungetrocknet. Gut, aber das ist jetzt ein Feedback. Jetzt können wir mit der Sendung beginnen. Damals, in meiner Jugend, die Welt war noch schwarz-weiß.
Gott. Wenn du Jugend sagst, dann sage ich immer gleich schwarz-weiß, oder?
Ja, jetzt machen wir schon dieselben Witze. Ach, ja, auf jeden Fall, damals war meine erste Kamera, glaube ich zumindest, eine Polaroid. Für die jungen Leute, denen das nichts mehr sagt, Polaroid war eine sehr bekannte Sofortbildkamera. Also ein Hersteller von Sofortbildkamera. Er hat auch andere Kameras hergestellt, aber dafür waren sie dann sehr bekannt. Und eigentlich ist Synonym bis heute, so wie Tempo für Taschentücher, ist halt auch Polaroid für Sofortbild, Instant Film. Und der Laden ist dann so ein bisschen gescheitert. Musste dicht machen oder der Name war noch da, aber sie haben diese Sofortbildsparte geschlossen und haben ungebrandete Kameras von anderen Herstellern verkauft. Alles nicht so glorreich. Bis dann vor ein paar Jahren eine Gruppe von Leuten in Holland sich zusammengefunden hat und die dortige Niederlassung oder die Produktion von Polaroid aufgekauft haben. Und dann haben die neue Filme hergestellt. Und Kameras wieder aufbereitet und verkauft. Das Ganze lief unter dem Namen The Impossible Project.
Die glauben halt an ihr Projekt, ne?
Ja, und das war auch einigermaßen erfolgreich. Die Filme sind schweineteuer. Die kosten ungefähr 20 Euro oder nicht ganz 18 Euro oder sowas um den Dreh. Und für 8 Bilder. Das war früher günstiger. Und die Filme sind auch nicht mehr so wie früher, weil diverse Chemikalien da nicht mehr benutzt werden dürfen oder nicht mehr benutzt werden. Und weil der da ist jetzt das alles drin, damit das Bild direkt entwickelt wird. Das Bild
also
wird nicht mehr so.
Also Sachen so Asbest, Fluorchlorkohlenwasserstoff, Quecksilber, Ozon. Nee, wait, das kann man noch.
Ja, also da kenne ich mich nicht so aus. Auf jeden Fall sind die Filme jetzt, es dauert auch lange, bis das Bild dann entwickelt ist und sowas. Aber okay, es gab halt Liebhaber, die das gemocht haben. Und dann irgendwann hat Impossible Project auch die erste eigene Kamera angeboten. Also ein Neubau, der die Filme verwendet hat. Gleichzeitig hat Fujifilm auch den Markt aufgemischt mit ihrer Marke Instax. Haben wahrscheinlich die meisten schon gehört. Die sind vermutlich die populärsten momentan, haben unterschiedliche Formate von ihren Filmen. Ich habe vier oder fünf Kameras von Instax.
Wow.
Keine einzige Polaroid. Und eine habe ich von Lomo, also von Lomography. Die stellen auch
für Instax. Kannst du da mal erklären, was Lomographie ist? Es gibt irgendwie auch Geschäfte, die nur Lomo oder Lomography heißen. Ist das nach der Firma benannt? Ist das eine eigene Fotokunst?
Ich vermute mal. Also der Wort war einfach ein Kunstwort, was sich zusammengesetzt hat. Es gab eine russische Kleinbildkamera, die Lomo LCA, und Fotografie. Und das hat sich dann zusammengesetzt. Und das waren Wiener Studenten oder so, die auf einer Reise in den Osten irgendwo diese Kamera entdeckt haben, wurde halt, es war keine qualitativ hochwertige Kamera und du konntest da halt so Schnappschüsse mitmachen, die aber wiederum eine bestimmte Ästhetik hatten. Und ja, die hatten dann Mitte der 90er quasi Lomographie gestartet als Laden. Und mittlerweile auch überall Geschäfte, also in diversen Städten gibt es diese Stores. Und die machen immer noch diese, wo du mit Filmen halt fotografierst, aber die haben dann auch Kameras gemacht, die Instax-Filme von Fuji verwenden. Also bei denen kann man auch sofort Bildkameras kaufen. Wie gesagt, Polaroid war aber im Prinzip der Vorgänger. Und jetzt gab's, das ist alles sehr undurchsichtig, weil es gibt immer noch Polaroid, den Laden an sich auch, aber dieses Impossible Project hat gewisse Rechte wohl an dem Namen von Polaroid aufgekauft. Da hat jetzt umfirmiert unter Polaroid Originals und bringt jetzt eine Kamera raus, die günstiger ist. Die erste, die sie rausgebracht haben, waren 300. Die wird jetzt wohl im größeren Maße und auch mit mehr Marketing rausgebracht. Kostet knapp über 100 Euro, glaube ich. Ich klicke gerade drauf und recherchiere live. 120 Euro. Heißt One Step Two, haben auch extra einen neuen Film dafür gemacht, der ein bisschen schneller entwickelt, und diese One Step Two orientiert sich auch an einem Original, sieht halt schon so ein bisschen typisch Instagram aus. Ja, und das Ganze geht wohl im Oktober los. Mitte Oktober, es wird einen Schwarz-Weiß- und Farbfilm dazu geben, der sogar etwas günstiger ist, wobei man hier natürlich sagen muss, etwas günstiger kostet halt nicht 18,99, sondern 15,99 für 8 Bilder. Ist immer noch schweineteuer für 2 Euro pro Bild. Und dann ist halt sofort Bildkamera. Du drückst drauf und das Bild kommt raus und dann entweder es ist was oder es ist nichts. Und wenn es nichts ist, hast du 2 Euro in den Wind geschossen. Was dann bestimmt etwas Geld kostet, bis du die Kamera so einigermaßen kennst und weißt, damit umzugehen. Nichtsdestotrotz ist das natürlich schön, weil ich diese Sofortbildkamera einfach mag. Ich habe die schon als Kind gemocht, habe meine Polaroid damals gemocht und ja, finde es auch schön, dass das jetzt alles so wieder mehr aufsteht. Und wie gesagt, mit den Instax-Kameras fotografiere ich regelmäßig. Allerdings haben die auch einem Angebot, die auch quadratische Bilder macht, die ein bisschen kleiner sind. Die heißt InstaSquare SQ10. Und die ist eine Mischung aus Digitalkamera und Sofortbildkamera. Die schießt das Bild nämlich nicht sofort raus, sondern du kannst erst am Bildschirm gucken, ob du damit einverstanden bist, ob es okay ist, und dann kannst du es ausdrucken lassen. Macht halt einen Vorteil, dass du nicht so viele Bilder dann verschwendest. Aber nimmt auch ein bisschen was von dem Reiz, weil es hat ja schon auch seinen Reiz, dieses Sofortbild halt zu haben, diesen Schnappschuss an sich. Auf jeden Fall finde ich es cool und habe gedacht, ich rede halt nochmal drüber, weil dieser Name, ich weiß nicht, hat jeder Begriff Polaroid was gesagt?
Ja.
Okay.
Ja. Also ich kenne das halt auch, ich habe so...
Du wohnst ja auch in der Hipsterstadt.
Leute im Umkreis gehabt, die Fotografie begeistert waren und dann gab es mal zu einer Party auch eine Polaroid und dann war es okay, ich muss mir jetzt aber wirklich Mühe geben für das Bild. Man kann nämlich nicht 20 machen und die 16, die all sind, löschen. Es war auch wirklich was Besonderes. Der Moment. Es ist wirklich ziemlich cool, dass man dann zack, bumm, direkt ein Bild in der Hand hat. Ja.
Ja, es hat schon einen gewissen Reiz. Allerdings, ich habe mit dem Gedanken gespielt und zugegeben, die Instax-Kameras sind zum Teil auch teuer, aber die Filme sind halt dann doch günstiger. Also, die sind auch noch teuer. Aber wie gesagt, 2 Euro pro Bild für diese neue Kamera. Wenn man eine andere Kamera von Polaroid hat, ist es noch teurer. Im Vergleich halt zu 85 Cent für Instax Mini, 93 für Instax White und 1 Euro für Instax Square ist schon ein gewaltiger Unterschied. Und ich kann mich noch nicht so dazu bringen. Ich würde sie gerne haben, allein schon aus Sammlergründen, aber ob ich dann unbedingt mit Instax Film fotografieren würde, ich weiß es nicht. Aber ich habe gedacht, ich erwähne es mal, weil prinzipiell finde ich das schon cool, dieses Genre, und dass das wieder so ein bisschen aufersteht.
Und warum hast du so viele Instax-Kameras? Also außer, weil die Filme günstiger sind?
Naja, die sind halt auch unterschiedlich. Ich hab angefangen mit der Instax Mini 90, die schmalen, so schmale kleine halt Mini-Bilder macht, die so ungefähr Scheckkarten groß sind. Viel größer sind die nicht. Und das hat mir Spaß gemacht. Und dann habe ich mir eine Lomo gekauft, die auch den Film verwendet, aber ein besseres Objektiv hat, ein Glasobjektiv und auch mehr Aufsätze, mit der du mehr anstellen kannst. Und dann gibt's die Instax White, die halt großen Film verschießt, was halt schön für so, ja, wenn du Landschaft aufnehmen willst oder irgendwas, wo mehr aufs Bild soll, Gruppenaufnahmen oder sonst irgendwie sowas, ist das halt ganz praktisch. Und die Instax Square fand ich halt auch cool, weil du da nicht so viel Bilder verschießt. Also erstmal, weil es das quadratische Format hat, was Polaroid ja groß gemacht hat. Aber auch, weil du halt nicht so viele Bilder verschießt, sondern da so ein bisschen vorher gucken kannst und auch mit diversen Effekten auf der Kamera arbeiten kannst. Du kannst den Film kaufen und kannst dann selbst entscheiden, soll es jetzt schwarz-weiß werden oder soll es bunt werden? Soll eine Vignette drauf sein oder nicht? Soll das und das gemacht werden? Und das machst du nur mit einem Film. Wenn du beim anderen Film drin hast, dann schießt du halt den ganzen Film nur schwarz-weiß oder nur Farbe. Und da kannst du ihn herwechseln. Das fand ich auch cool. Ja.
Ja. Okay. Lassen wir uns über andere ältere Dinge aus.
Und zwar
Lakritzpizza.
Ja, ich wollte gerade sagen, über Dinge, die ich mag, Pizza. Über Dinge, die ich nicht mag, Lakritz. Wie geht das zusammen?
Kritze ist super. Und zwar war ich ja kürzlich auf dem Festival, dem Lollapalooza Berlin, und der Sänger der Beatsteaks hatte auf seiner Gitarre einen Aufkleber, auf dem stand Licorice Pizza. Und ich so, oh mein Gott, Lakritzpizza, das muss ich haben. Klingt großartig. Und kaum war ich wieder irgendwo, wo es Internetempfang war, googelte ich Lakritzpizza und war enttäuscht, herauszufinden, das hat überhaupt nichts mit Lakritze und Pizza zu tun. Denn Lakritzpizza ist ein Ausdruck für Schallplatten.
Wenn du überlegst, ja, das macht Sinn.
Ist schwarz wie Lakritz. Und
es gibt auch die Lakritzschnecken. Die sehen ja auch so aus wie Mini-Schallplatten.
Das stimmt. Der Name Lakritzpizza geht zurück auf einen alten Spruch von Abbott und Costello, wer auch immer die waren, die gesagt haben, wenn man versucht, Platten zu verkaufen und das nicht läuft, dann könnte man ja eigentlich ein bisschen Mehl unten an den Boden sprinkeln und sagen, hey, das sind Lakritzpizzas, damit man die Dinger irgendwie los wird. Ja, aber Lakritzpizza ist nicht nur ein allgemeiner Ausdruck für Platten, sondern war auch der Name einer Kette von Plattenläden, die 1969 von James Greenwood in Kalifornien gegründet wurde. Und diese Plattenläden waren legendär für ihre coolen Mitarbeiter, für ihre Preise, für ihren. Die hatten anscheinend einfach einen Spirit, der Spaß gemacht hat. Ich habe einen Artikel gelesen von einem ehemaligen Mitarbeiter, der meinte, er hat Tag und Nacht gelacht, als er da gearbeitet hat. Er hatte nie wieder so einen tollen Job. Ja. Und mit dem ersten Geschäft in Long Beach, Kalifornien, 1969 hat es alles angefangen. Und es lief halt super. Und es wurde letztendlich eine Kette daraus, die immer mehr Läden aufgebaut hat, bis sie am Ende 34 hatten. Und naja, machen wir es kurz. Irgendwann kam dann dazu 1983, dass sie auch Videos mitverkauft haben, weil gab es dann plötzlich, wurde gefragt. Aber irgendwie lief es nicht mehr so. Und dann kam ja auch langsam die Zeit der CD, sodass sie schließlich im April 1986 aufgekauft wurden durch eine Gruppe namens Musiclands. Und die haben dann die Sache eingestampft und es gab keine Lakritz-Pizza mehr. Aber bis dahin war es einfach mal eine der coolsten Plattenladenketten Kalifornien. Und ich denke mir so, wenn ich einen Plattenladen gehabt hätte, hätte ich ihn auch gern so genannt. Ja, und jetzt wisst ihr, Lakritz-Pizza ist ein anderer Name für Schallplatte. Deshalb, ey du, schmeiß mal eine Lakritz-Pizza in den Spieler. Mir ist hier so ruhig. Kann man nicht sagen.
Abbott
ich verlinke mal den Artikel von dem ehemaligen Mitarbeiter, der da halt erzählt, wie so der Alltag in diesen Stores war. Ist echt cool. Er hat auch ein paar Bilder mit dabei. Es schien einfach eine Party zu sein, wo man nebenbei noch ein paar Platten vertickt.
Abbott und Costello war übrigens, ist klar, dass du das nicht weißt, aber in meiner Jugend waren die ein sehr berühmtes amerikanisches Comiker-Duo. Bestehend aus Bud Abbott und Lou Costello, die waren Film, Radio, Theater, Fernsehen, ihre eigenen Shows, ihre eigenen Filme. Und zwar so 40er und frühe 50er Jahre.
Okay. An deine Jugend erinnerst du dich halt auch nur in Schwarz-Weiß.
Ja. Es war damals nach dem Krieg. Und da hatten wir ja nichts und gab es eigentlich auch nichts zu lachen. Und dann kamen die halt hierher, Abbott und Costello und so. Habe ich ihn kennengelernt.
Welcher Krieg? Der 100. Der deutsch-französische?
333 war das damals bei Isus. komm, nächstes Thema, bevor meine Nase zu lang wird. wo wir gerade bei Essen, beziehungsweise nicht bei Essen waren, wollte ich über FDDB reden, FDDB Info. Und zwar nachdem ich im Krankenhaus war im März und so weiter und meine Ernährung umstellen musste und hat man unter anderem das empfohlen und ich nutze das seitdem auch regelmäßig, weil ich darauf achten muss, dass ich genug Eiweiß zu mir nehme am Tag. Und FDDB
jetzt hier keine Wahlwerbung machen, ja? Wir haben doch schon Bundesprit. Ich
bin gerade am überlegen, was das heißt. Wahrscheinlich Food...
Food Database.
Data Database. Food Data Database. Irgendwie
Food
sowas.
Dummy Database.
Also Food genau. Diary Database. Ach so. Ist ja auch Food egal. im Prinzip ist das ein Ernährungstagebuch, was man nutzen kann. Ist kostenlos. Es gibt eine App für Android und für iOS dazu. Es gibt mehrere dazu, aber es gibt eine namens FDDB Extender App, die wohl auch von den Leuten ist. Die ist auch kostenlos. Kann man aufs Handy machen. Und im Prinzip, was das da macht, ihr tragt da ein, was ihr gegessen habt und wie viel. Und dann seht ihr halt quasi in der Detailansicht, was der Brennwert ist der Lebensmittel, die ihr gegessen habt. Wenn ihr das wisst oder eingeben wollt, könnt ihr auch sagen, das ist mein Energiebedarf und dann seht ihr, wie viel ihr an dem Tag schon erreicht habt, ob ihr genug Energie aufgenommen habt, im Vergleich mit dem, was ihr verbraucht. Ihr seht halt Brennwert, Fett, Kohlenhydrate, Protein von den Nahrungsmitteln, auch auf dem Handy zumindest, euren Tag, wie sich das prozentual aufteilt, wie viel ihr da habt. auch Sachen drin wie Cholesterin, Proteinhalte, Vitamine, Mineralstoffe, sofern das in der Datenbank halt vorhanden ist. Denn die Datenbank lebt natürlich auch von den Leuten und da ist so ziemlich alles drin. Ich habe fast alles da drin gefunden. Falls ihr jetzt gerade von irgendeinem Supermarkt irgendwas kauft, könnt ihr das ganz einfach machen und mit der Handy-App einscannen, den Barcode. Und daran wird dann überprüft, sofern der vorhanden ist, ob es in der Datenbank ist. Das ist der einfachste Weg. Ansonsten gebt ihr das ein, kriegt dann Ergebnisse und seht dann auch hinten dran, von welchem Händler das ist oder so. Keine Ahnung, wenn ihr jetzt Hähnchenbrustfilet oder sowas eingebt und dann seht ihr alles Mögliche da aufgelistet und seht dann entweder den Hersteller oder halt Aldi, Lidl oder sonst irgendwie sowas. Da muss man natürlich manchmal ein bisschen suchen, dass man das Richtige findet oder man nimmt so einen Pi mal Daumenwert. Wenn es jetzt nicht auf wirklich jeden Punkt da genau ankommt, dann bevor man ewig sucht, ist auch manchmal so, wenn ich jetzt beim Fischhändler Fisch kaufe, dann habe ich keine Ahnung, wie da die Nährstoffwerte sind. Und dann nehme ich halt, suche ich irgendwie dann was, was einigermaßen passt. Das ist aber nicht alles. Ihr könnt da noch mehr Sachen machen. Ihr könnt quasi euch eigene Rezepte erstellen, weil ihr ja vielleicht immer Salat esst. Und ihr macht Salat immer mit einer bestimmten Tunke zusammen. Und dann müsst ihr nicht jetzt jeden selbstgemachten Tunke, und dann müsst ihr dann nicht jeden Tag da hingehen und sagen, okay, ich habe 100 Gramm Feldsalat, 2 Teelöffel Öl, 3 Löffel Essig, so und so viel Senf oder sowas, sondern ihr gebt das einmal ein und jedes Mal, wenn ihr es dann esst, sagt ihr, okay, ich hatte dieses Rezept und davon so und so viel. Dann ist das schon zusammengestellt. Oder wenn ihr euch Pizza selbst macht oder sowas, ne, dann stellt ihr das einmal zusammen und dann geht das. In der kostenlosen Version kann man nur eine begrenzte Anzahl machen. Und da werden auch die Einträge in dem Ernährungstagebuch für 90 Tage gespeichert. Man kann auch eigene Listen machen, das ist auch eingeschränkt. Man kann da aber auch Premium-Kunde werden. Da gibt es dann mehr Sachen. Erstmal, es gibt keine Werbung. Die Einträge in dem Ernährungstagebuch werden für 2 Jahre gespeichert. Man kann seine Gewichtsentwicklung, die kann man nebenbei auch noch da festhalten, für 10 Jahre zurückverfolgen. Was manchmal auch ganz praktisch ist, weil du dann halt vergleichen kannst, Ernährungstagebuch und Gewichtsentwicklung und vielleicht dann Zusammenhänge da sehen oder siehst, habe ich da irgendwas falsch gemacht oder so. Ich nutze es jetzt so nicht, aber es geht. Man kann bis zu 500 Listen anlegen und so weiter und so fort. Das Ganze kostet dann 3,99 im Monat oder 12 Euro für ein halbes Jahr, was 2 Euro im Monat sind, oder 20 Euro im Jahr sind dann 1,67 Euro im Monat. Ich nutze es bis jetzt noch nicht. Ich muss meinen Kram nicht so lang speichern. Es interessiert mich eh nicht mehr, was ich dann vor 2 Jahren gegessen habe. Es reicht mir, dass ich das für 3 Monate oder für 90 Tage habe. Aber klar, wer das nutzen will, ist auch einigermaßen günstig für so Zeug. Ja, und ich finde das wirklich praktisch. Ich nutze es den ganzen Tag, immer wenn ich esse. Ich muss ja eh abwiegen und dann wiege ich halt, wie viel ich gegessen habe. Und notiere mir das und trage das dann alles in meine Handy-App ein oder scanne sogar idealerweise den Barcode, falls es einen hat. Und dann sehe ich halt, wie viel Protein ich am Tag gegessen habe und kann dann auch so ein bisschen steuern. Jetzt kann ich mir bei der letzten Mahlzeit am Tag irgendwas gönnen und muss nicht drauf achten oder fehlt mir noch Eiweiß und ich muss jetzt gucken, dass ich noch irgendwas Eiweißhaltiges esse. So Sachen halt. Aber es ist auch so ganz gut, auch wenn ich jetzt nicht so auf die Kalorien achten muss, aber ich kann trotzdem sehen und das bildet einen ja dann auch manchmal fort. Manchmal ist man halt, wenn man sich nicht intensiv damit beschäftigt, ist man halt manchmal überrascht, wie viel Kalorien irgendwas hat oder wie viel Fett irgendwas hat.
Ja, das ist halt auch so wieder, ich bin halt so, Essen ist mein Hobby und Kochen auch. Und wenn manche Menschen dann sagen, ja, wie viel Kalorien soll denn eine Tafel schon Schokolade schon haben? 200? Und ich denke so, was? Auf welchem Planeten lebst du denn? Träumst du von? Also so 100 Gramm Tafel, 200 Kalorien? Nee.
Ja, und das sind, es das sind ist aber halt auch
total seltsam, wenn Menschen gar keine Vorstellung haben, wie sind Lebensmittel zusammengesetzt und wie viele Kalorien sind da drin, weil ich mich da schon ganz lange mit beschäftigt. Und deshalb denke ich, das ist so richtig sinnvoll, das Tool, weil man dann einfach mal scannen kann, was man isst und dann diese Auflistung sieht. Ja. Und ich finde es super, dass sie es auch in Broteinheiten, obwohl die veraltet sind, das nimmt man ja eher Kohlenhydrateinheiten, aufgelistet werden, so für Diabetiker. Ja. Super gut.
Und wenn irgendwas halt nicht drin ist, kann man auch selbst dann eingeben. Man muss dann halt möglichst die ganzen Nährwerte da abschreiben. Aber da kannst du ja auch den eigenen Kram dann da eintragen. Ich finde es richtig praktisch. Und auch Schokolade ist natürlich einigermaßen offensichtlich. Aber es gibt ja auch so Fälle. Und ich schließe mich da nicht aus. Ich hatte bestimmt auch Phasen in meinem Leben, wo ich gedacht habe, ich muss mich jetzt gesund ernähren. Ich esse jetzt nur Salat. Und natürlich ist der Salat wahrscheinlich einigermaßen gesund, auch wenn jetzt nicht so viel dauerhaft da hängen bleibt. Aber dann nimmst du halt irgendeine Tunke, die hier so richtig reinhaut und denkst halt, ist ja gesund, ist Salat und kriegst dann das ganze Zeug über die Tunke rein, wo du den Salat drin ersäufst. Sowas fällt dir dann auch halt auf, ne? Wenn du das nimmst und scannst es und auf einmal siehst du, was, so und so viel Kalorien? Ja, dann kann ich mir den Salat auch sparen. Dann kann ich auch irgendwas anderes essen. So, für so Fälle ist das ab und zu mal ganz praktisch. Ob man das jetzt so ganz genau führen muss, ich mache das erstmal weiter. Theoretisch bin ich jetzt schon einigermaßen schlauer und weiß das, wie das so mit dem Protein aussieht, also mit dem Eiweiß, und bekomme das theoretisch wahrscheinlich auch so hin, aber ich finde es einfach ganz praktisch, auch so im Überblick zu haben. Und es ist nicht viel Aufwand, gerade mit der Handy-App das so nebenher zu machen. Es ist halt, was weiß ich, anderthalb, zwei Minuten mehr Aufwand. Entschuldigung, ich habe meinen Tisch durch die Gegend geschoben. Ja, wollte ich nur mal darauf hinweisen, ich finde das relativ praktisch. Bestimmt gibt es auch irgendwelche anderen Apps oder andere Möglichkeiten, Ernährungstagebuch zu führen. Die im Krankenhaus haben mir das damals oder allen da empfohlen. Und dann habe ich da auch nicht großartig weitergeguckt. Haben nur das ausgenutzt. Falls ihr irgendwas anderes nutzt, liebe Hörer, könnt ihr es ja auch mal ruhig mitteilen und erzählen, wie das so ist. Und vielleicht schauen wir uns das dann auch mal an oder ich mir an, um mal einen Vergleich zu haben.
Ich denke halt, ich finde es richtig gut, dass das alles aufgelistet ist, aber ich habe schon mal versucht, das zu benutzen, woran es scheitert. Ich koche halt locker 90% der Sachen, die ich so esse, selber, also Hauptgerichte, Hauptmahlzeiten. Und dann musst du wirklich jeden Furz eingeben. Also eine Zwiebel, zwei Zehen Knoblauch, ein Esslöffel Öl. Und weiß ich nicht, dann habe ich halt noch Tomaten, Brokkoli, Mais, weiß ich nicht, Kartoffeln. Und das ist einfach so ein Aufwand, das alles rauszusuchen. Jetzt könntest du natürlich sagen, dann speicherst du dir ein Rezept. Ja, denkst du, ich koche immer Rezepte. Hallo, das Leben ist kurz, um jeden Tag das Gleiche zu essen. Und dann würde ich bestimmt jeden Tag irgendwie 10 Minuten sitzen und eintragen pro Mahlzeit, was ich da esse. Keine Ahnung, da hätte ich keine Lust drauf.
Absolut, gebe ich dir absolut recht. Das ist einer der Nachteile da, aber da gibt es, glaube ich, auch keine vernünftige Alternative zu. Entweder du musst dir die Arbeit machen, wenn du darauf angewiesen bist, oder du machst es halt nicht. Aber jetzt, wenn ich esse oder so, selbst wenn ich mir Fisch oder sonst was hole und hole das nicht beim Händler, sondern hole es mir dann beim Real oder sonst so wo, ich mach's nicht mehr so ganz genau. Also ich sag jetzt nicht genau, wie viel Öl ich in die Pfanne tue oder wie viel, keine Ahnung, wenn ich irgendwas dran mache oder so. Aber es geht so grob um so einen Pi mal Daumenwert dann für mich. Und das ist dann schon okay. Oder wenn ich es halt irgendwo kaufe, scanne ich es dann halt ein. Wenn man das so macht, dann mein Handy ist gerade angesprungen. Ohne dass ich es irgendwie berührt hätte. Und schreibt auch mit. Da steht jetzt, hallo, wie kann ich dir helfen? Wenn du es halt irgendwo kaufst, kann ich dann halt einen damit, das so macht dann. Ach, okay, Google, du bist betrunken, geheim. Entschuldigung.
Ja. Also ich finde halt, es ist eine kluge Idee, wenn man kocht, dass man mal grundsätzlich guckt, was ist denn so drin in meiner Nahrung, wie ist die zusammengesetzt, und vielleicht auch mal so die Grundgerichtskombination eingibt. Und dann schaut, okay, was kommt denn da raus an Nährwerten? Habe ich auch schon mal alles durchgespielt, aber um es dauerhaft zu machen, ist mir das zu aufwendig. Und jeden Tag das Gleiche zu essen oder fertig essen, ne. Das ist mir auch nicht wert.
Wie gesagt, es ist kostenlos, und vielleicht kann man das auch mal zwischendrin einfach mal so für eine Woche machen, um mal zu gucken, was man halt so macht und wie das dann aussieht. Nur um sich mal so ein bisschen so ein bisschen Realitätscheck zu machen, ob es irgendwas gibt, was man unterschätzt oder sonst irgendwie. es gibt dazu dann halt auch noch Kalorientabellen da drin und du kannst dich theoretisch mit anderen Leuten verknüpfen. Ne, so ein Social-Bereich gibt's dann auch. Und ein Wissensbereich, wo der auch nicht schlecht ist. Also ist jetzt nicht so umfangreich, aber da kannst du gewisse Sachen anklicken und kriegst dann Info, zum Beispiel über Vitamine. In welchen Produkten besonders was reichhaltig drin ist, was Mangelerscheinungen sind, was die Funktion und Beschreibung von einem Vitamin ist oder von dem Nährstoff und sowas, wo man sich mal so ein klein bisschen fortbilden kann über so bestimmte Sachen.
Das ja. ist so toll, dass sowas einfach zugänglich ist.
Ja, finde ich auch. Also das ist umsonst und in dem Umfang, wie man es umsonst nutzen kann. Wie gesagt, für mich ist jetzt keine Einschränkung dabei, dass ich da das Geld für ausgeben müsste. Also man kann natürlich auch, um die zu unterstützen, aber ich finde das so super, ja. Absolut.
Ja. Gut. Machen wir weiter mit der Serienaffen-Couch. Ich wollte noch mal ganz kurz über Sense8 sprechen. An sich haben wir ja schon über die Serie geredet. Ich habe jetzt die zwei existierenden Staffeln alle gesehen und will noch mal was sagen zum Ende der zweiten Staffel. Die Serie wurde ja abgesetzt von Netflix und da erwartet man ja, okay, sie wissen, es geht nicht weiter, da machen sie irgendwie ein Ende, was ein Ende ist, das einen dann ruhig schlafen lässt. Aber nein, sie haben einen richtig fetten Cliffhanger gebaut. Also es ist so viel offen, wo ich denke, ja und, wie geht's denn jetzt weiter? Hallo, eure Probleme sind doch nicht gelöst. Ihr könnt doch jetzt nicht einfach aufhören. Hallo, nicht schwarzen Bildschirm. Naja, es war super unbefriedigend. Und an sich hat mich die Serie wirklich gut unterhalten. Ich mochte die Charaktere, ich mochte die Grundidee. Das war total schön von den Aufnahmen, von der Szenerie. Mir wurde gesagt, das heißt Production Value, wenn die in alle Länder der Welt fliegen und dann noch ein paar atmosphärische Szeneriebilder mit dazu schmeißen und so weiter. Aber das alles ist irgendwie nicht so viel wert, wenn ich am Ende dann da sitze und denke, grrr, gib mir doch ein ordentliches Ende und nicht so ein Mist hier. Ja, das hätte meine Wertung der Gesamtserie locker mal 2 bis 3 Bananen nach unten gezogen, wirklich. Aber jetzt habe ich gesehen, es ist ein 2-stündiges Serienfinale für 2018 angekündigt. Also sie haben wohl selber gemerkt, es war jetzt kein richtiges Ende, was sie da zusammengewürfelt haben.
Und ich habe dir das ja auch schon mal erzählt, weil die Fans haben auch so einen Aufstand gemacht und deswegen wurde das auch gemacht. Ich habe nämlich noch nicht geguckt, weil ich warte ab, bis der Film da draußen ist, 2018, also dann schaue ich die zweite Staffel.
Das ist die clevere Entscheidung. Es war so frustrierend, dieses Ende. Ja, aber dann habe ich noch was beizutragen, was du bestimmt noch nicht gesagt hast. Ich habe mich nämlich die ganze Zeit gefragt, ist die Darstellerin von Nomi, also wirklich transsexuell oder ist es eine Frau oder ist es ein Mann? Und es gab ja halt mehrere Szenen, wo man Brüste unbekleidet sehen
konnte. Es ist eine Frau. Dachte, okay,
nicht spoilern, ich habe doch gegoogelt. ja, es ist eine Frau, eine transsexuelle Frau in dem Sinne. Also ganz, ganz passend zur Rolle. Und ich habe halt immer gedacht, die Hüften sind relativ schmal für eine Frau und die Beine sind nicht typisch gerundet und das Gesicht ist vielleicht auch so ein bisschen kantig, aber die Brüste sind echt. Ja, dann ist es tatsächlich eine transsexuelle Schauspielerin, die sie dafür ausgewählt haben, Jamie Clayton. Und das finde ich super toll und passend. Und dann muss ich natürlich auch noch googeln, ist denn der Darsteller von Lito auch schwul? Nein. Naja, ist auch okay.
Ja, aber prinzipiell finde ich das auch cool, dass sie jetzt da keine Cis-Darstellerin genommen haben, sondern so gecastet haben, finde ich, kommt halt noch viel zu selten vor.
Ja.
Und auch viel zu selten, dass so dann Leute dann repräsentiert sind. So halt wie andere Sachen, wo dann irgendein Hollywood-Gesicht genommen wird, obwohl in der Originalvorlage ist vielleicht ein asiatischer Schauspieler angebracht wäre oder sowas bei anderen Sachen, ne, wo man sich auch denkt, ne, die sagen, ja, nee, das, weil die ziehen ja kein Publikum so ungefähr sinngemäß. Deswegen muss Matt Damon ja auf eine Mauer in China. Was für ein Quatsch.
Hilf mir mal.
The Wall. ein chinesischer Film, wo er extra dann Matt Damon die Hauptrolle genommen hat. Ist letztes Jahr oder so gelaufen. Überhaupt nicht erfolgreich und furchtbar. Also ich habe nicht gesehen, ich habe nur die CinemaSins oder Honest Trailer dazu gesehen. Auf jeden Fall den Film selbst habe ich nicht gesehen. Ist mir nur als Beispiel eingefallen. Oder dieses Gods of Egypt oder irgend sowas, wo dann auch irgendwelche australischen, amerikanischen Schauspieler die Ägypter gespielt haben.
Okay. Ja. Ich fand auch richtig gut, dass sie in Orange is the New Black Laverne Cox eingesetzt haben als, ich weiß auch nicht, wie sie da jetzt heißt.
Ja.
Aber, ne?
Ja. Die Friseurin.
Als die Friseurin, richtig. Die allein schon aufgrund der Größe total auffällt.
Ja.
Gut. So viel dazu, zu den Dingen, die wir schon wussten und die ich vergaß.
Ja. Es gab auch eine Serie, wo Laverne Cox auch mitgespielt hat, mit Catherine Heigl. Eine Anwaltsserie, die sehr erfolglos war und nach 2 Folgen abgesetzt wurde. Aber da hat sie auch quasi eine transsexuelle Anwältin gespielt, aber da wurde das Thema auch nicht so groß aufbereitet. Es hat zwar später auch eine Rolle gespielt, aber es war so ganz normal. Also es war gut da eingebaut. Fand ich auch sehr gut gemacht. Dummerweise war die Serie halt nicht erfolgreich. Doubt hieß die.
War sie auch schlecht oder war sie einfach nicht erfolgreich?
Sowohl als auch, würde ich sagen. Also sie haben, die komplette erste Staffel war gedreht und nach längerer Pause, die ersten beiden Folgen sind im Februar gelaufen und jetzt im Sommerloch, im Juli und August, haben sie die restlichen Folgen ausgestrahlt. Aber ja, ist nicht gut angekommen. War auch, mich hat Catherine Heigl da gestört. Obwohl ich sonst nicht immer was gegen die habe, aber da war furchtbar der furchtbaren Charakter, den sie ihr da hingeschrieben haben.
Ich habe nicht immer was gegen sie, nur meistens.
Nein, es gibt ja viele Leute, die sich über sie irgendwie aufregen oder sonst irgendwie und das fand ich nie so. Also gut, Grace, wo war die bekannt für? Grace Anatomy?
Weiß ich nicht.
Ich habe gerade keine Ahnung. Irgend so eine Arztserie ist ja, glaube ich, mit bekannt geworden. Habe ich nie geguckt, von daher hat mich das nie gestört. Ja, Grace Anatomy. Von dem, was ich sie gesehen habe, hatte ich nie ein Problem mit ihr, aber da die Rolle, die war halt einfach nicht gut. Ist auch nicht so angekommen. Handy ist schon wieder angesprochen, was ich nur falsch sage. Ist doch sonst nicht der Fall.
Jetzt sag doch mal was über Bewegtbilder. Vielleicht bewegt das Telefon weniger.
Gerne.
It's iconic. The most famous police sketch in history is the Unabomber.
The terrorist called Unabomber is planning to blow up an airliner sometime during the next 6 days.
He's targeting airlines, scientists, computers, forestry people.
We have done every kind of victimology. His victims are totally random.
That poor fuck is wrong.
He's lonely. He's smart, extremely precise. He feels underappreciated, victimized, and he's angry.
You figure out the philosophy, you can figure out the man, you can crack the code.
The FBI recommendation is that we publish the manifesto.
This is the reckoning.
He's been outsmarting us the whole time.
Everybody's wrong except for you.
I know him like I know myself.
We need a guilty plea from Ted. This is our only shot. You're our only shot.
Yeah. Die Serie, es ist eine Miniserie, Manhunt, Unabomber, besteht nur aus 8 Folgen und erzählt die Geschichte von der Jagd auf den Unabomber. Wem das nichts sagt, der Unabomber war Theodore Kaczynski, ein amerikanischer Mathematiker und ganz hoher IQ, aber er hat auch einen Dachschaden gehabt und hat zwischen 1978 und 1995 16 Briefbomben an verschiedene Personen in den USA verschickt, dadurch 3 Menschen getötet, 23 verletzt, zum Teil schwer. Und er hieß Unabomber, weil die Presse ihn als University and Airline Bomber bezeichnet hat, weil er unter anderem Briefe an Angestellte oder an Professoren geschickt hat und an Airlines und auch damit gedroht hat, ein Flugzeug in die Luft zu sprengen und so weiter. Das war eine Riesenjagd auf den Typen. Es gab unter anderem eine extra Taskforce, die hat eine Belohnung von 1 Million auf den ausgesetzt und insgesamt, ich weiß gerade nicht genau wie viel, aber das hat unheimlich viel Geld verschlungen. Ja, bis man ihn dann am Ende gefasst hat. Und das erzählt so ein bisschen die Serie, die, sagen wir mal, die heiße Phase der Jagd. Jetzt habe ich es gefunden. Die Ermittlungen zu diesem Fall hatten insgesamt rund 50 Millionen US-Dollar gekostet und etwa 1 Million Arbeitsstunden verursacht. Es war die bis dahin größte in den USA je betriebene Aufwand zur Festnahme eines Täters. Und sie hatten ihn halt für sehr lange Zeit nicht gefasst bekommen und waren ihm überhaupt nicht auf die Spur gekommen, weil das ihr Profil falsch war. Sie sind von völlig falschen Voraussetzungen ausgegangen, bis dann in der Serie jetzt Jim Fitzgerald, gespielt von Sam Worthington, kam, rekrutiert wurde in diese Taskforce und der einen völlig anderen Blick darauf hatte. Und der war das auch, der mit diesem Fall, wo das erste Mal ein Täter quasi wegen seiner Sprache überführt wurde. Also was ihm später so im Prinzip das Bein gestellt hat, der Kaczynski hat hat ein Manifest geschrieben, 35.000 Wörtern, mit dem Titel Die industrielle Gesellschaft und ihre Zukunft, hat es an diverse Zeitungen und so weiter geschickt und hat angeboten, er hört auf mit den Bombenattentaten, wenn es veröffentlicht wird. Und dann hat die Taskforce, FBI und so weiter, haben dann sich dafür ausgesprochen, dass es veröffentlicht wird, da sie die Hoffnung hatten, dass irgendjemand den Sprachstil oder die Inhalte da wiedererkennt. Und das hat am Ende auch dazu geführt. Und dieser Jim Fitzgerald macht halt Jagd auf ihn anhand von den Worten, die er benutzt, und stellt ein neues Profil auf. Das Problem ist, dass seine Vorgesetzten das nicht glauben, sondern von ihrem eigenen Profil überzeugt sind. Und das ist wirklich sehr frustrierend zu sehen, wie er da ständig quasi ja wieder entmutigt wird, am Ende sogar vorübergehend entlassen, den Job da verliert und die ewig weitermachen, aber halt mit den falschen Profilen und sie so nie fassen können. Und ja, dann kommt ein Zufall, dass der Bruder vom Unabomber das Manifest liest und ihn da wiedererkennt und dann wird auch erst gedacht, das passt nicht, aber Fitzgerald kommt dann dahinter. Das ist die eine Zeitebene, die wir sehen. Es gibt dann noch eine zweite Zeitebene, die nicht ganz so viel Zeit in der Serie beansprucht, und das ist die Zeit, wenn ihm der Prozess gemacht wird. Das dauert dann eine Weile, bis der Prozess kommt, und das Problem ist halt, dass man ihn da verurteilen möchte, und man möchte ihn auch verurteilen, ohne dass er irgendwie mit einer Insanity-Verteidigung, was heißt das auf Deutsch, dass er unzurechnungsfähig ist, dass er damit quasi nicht durchkommt. Und das sehen wir dann auch, und da sehen wir dann auch, wie die ganzen Nachwirkungen und die Jagd dann Fitzgerald so mitgenommen haben. Seine Frau hat sich von ihm getrennt, er sieht seine Kinder nicht mehr und er lebt selbst wie der Unabomber, der ganz berühmt im, ich glaube, Montana oder so, irgendwo in so einem Hinterwäldler-Bundesstaat im Wald in der Hütte gelebt hat. Und so ungefähr zurückgezogen wohnt dann halt auch dieser FBI-Agent. Ja, das Ganze beschränkt sich auf 8 Folgen. Der Unabomber wird übrigens gespielt von Paul Bettany. Vision zum Beispiel aus den Marvel-Filmen. Entschuldigung. Und ich finde, Paul Bettany macht das besser als Sam Worthington. Aber es ist auch so, ist einigermaßen okay, schauspielerisch. Ja, man kann da jetzt nicht wirklich viel spoilern, weil die Geschichte ist ja im Prinzip bekannt, kann man in jeder Wikipedia nachlesen. Ich weiß nicht, wie originalgetreu das umgesetzt ist und wie viel das dazu fantasiert wurde. Allerdings ist das auch von Discovery Channel umgesetzt worden. Discovery Channel ist ja jetzt nicht so, was weiß ich, NBC, ABC, dass da vielleicht zu viel Fiction dann da reinkommt. Natürlich sind da bestimmt ein paar Charaktere, denen was angedichtet worden. Aber insgesamt gibt es eine interessante Story, weil alles, was ich darüber wusste, ich wusste, es existierte dieser Ionia-Bomber, ich wusste, der hat irgendwann mal Briefbomben verschickt und ich wusste, er wurde gefasst in irgendeiner Hütte im Wald. Das war alles. Und ich wusste halt noch, es war während meiner Lebzeit. Ich kann mich grob dran erinnern, dass das mal in den Nachrichten war, dass er gefasst wurde. Ja. Jetzt weiß ich einiges mehr. Wie gesagt, also wer sich so ein bisschen für so Sachen interessiert, so Serien, die eine reale Geschichte wieder aufarbeiten. Ich fand ja auch das über OJ ganz interessant. Kann sich das dann bei Gelegenheit anschauen, wenn es auch auf irgendwelchen Wegen vernünftiger hier empfangbar ist. Bei Rotten Tomatoes ist es mich gut angekommen mit 91% Approval Rating. Schnitt 7,86 Punkten. So hoch würde ich jetzt nicht gehen, aber ich gebe dem Ganzen 7 von 10. Es ist jetzt nicht so, dass ich es nochmal anschaue. Es ist gut. Also, ich habe nicht bereut, dass ich es gesehen habe. Aber wahrscheinlich würde mir eine fiktionale Serie besser gefallen. Aber da kann die Serie nichts dazu. Das ist einfach jetzt so mein Empfang. Man kann sich's anschauen, es ist gut und ja. 7 von 10 Bananen mit Sehempfehlung.
Okay, dann machen wir weiter mit realitätsbasierten Themen. Stricken!
Es wird wollig.
Also, es wird wollig. Ich weiß ja nicht, ob ihr schon mal mitbekommen habt, aber ich würde mich schon als passionierten Stricker bezeichnen. Ich mache ja auch eigentlich nur Podcasts, weil man dabei so gut stricken kann und dann hat man so eine Ausrede für seine Mitmenschen. Nee, sorry, also ich muss jetzt podcasten. 2 Stunden Strickzeit. Ja, und ich dachte, wenn ihr mal so Nadelklappern hört, bin natürlich ich das, erzähle ich mal so ein bisschen was übers Stricken. Und über die Geschichte des Strickens und wie es so funktioniert. Nummer 1. Was ist der Unterschied zwischen Stricken und Häkeln? Ich habe da meinen Assistenten Spritti, der die Normalbevölkerung darstellt, mitgebracht. Spritti, was ist der Unterschied zwischen Stricken und Häkeln?
Häkeln hat mir mehr Spaß gemacht. Zieht man irgendwie mit den Nadeln den Faden dann so. Ich weiß es nicht mehr genau. Es ist so also lang her.
Beides sind Handarbeiten, wo man aus einem Faden, den man durch verschiedene Schlaufen zieht, einen Stoff macht. Beim Häkeln hat man aber immer nur eine Nadel, wobei man beim Stricken mindestens 2 hat. Häkelnadeln haben vorne so einen kleinen Haken. Stricknadeln haben eine glatte Spritze oder eine gerade Spritze. Ja. Das ist so, hat man eine Nadel mit so einem Haken, ist es Häkeln, sind es mindestens 2, ist es Stricken. Das ist so die Grundsache. Also wenn ihr jemanden in der Bahn seht mit 2 Nadeln, der damit rumarbeitet, dann sagt nicht so, was häkelst denn du da? Weil dann erstickt er. Nein, erstickt euch nicht. Nein, Stricken ist was sehr Friedliches. Ja, soviel erstmal ganz kurz dazu. Und dann dachte ich, okay, soll ich zuerst erklären, was ist denn Stricken und wie funktioniert es? Oder ist es vielleicht nicht sinnvoller, mal ein bisschen in die Geschichte zu schauen und zu gucken, was ist denn Stricken? Und damit fangen wir an. Stricken kommt im Deutschen, aus dem Mittelhochdeutschen, vom Wort, jetzt kommt's, Stricken. Und ist abgeleitet vom Substantiv Strick. Und das bedeutet eine Schlinge, einen Knoten, Knüpfen, Binden. Das wurde schon im Grimmschen Wörterbuch erwähnt und die erste Verwendung des Wortes im Deutschen ist 1495 belegt. Also jetzt gar nicht so früh. Im Englischen heißt es Stricken Knitting. Und das ist irgendwie fast schöner vom Wortersprung. Es heißt da nämlich Knot ist der Ursprung und aus dem Altenglischen knittern, also Knoten. Ja. Wann gab es die ersten Strickwerke? Das ist immer ziemlich schwer zu sagen, weil gestrickt wird mit tierischen, also meistens Schafswolle oder Ziegenwolle im Sinne von Kaschmir oder pflanzlichen Fasern, sagen wir Baumwolle, Hanf und so weiter, Leinen. Diese Sachen halten sich aber nicht gut, wenn man die ein paar Jahrtausende draußen rumliegen lässt. Deshalb sind die oft schon zerfallen. Außerdem, die Technik war ja damals nicht exakt so wie heute. Das heißt, man muss gucken, wie hat man denn aus diesem Faden einen Stoff gemacht? Und da gibt es eine Menge Techniken, die Vorläufer des Stricken waren. Aus der Antike sind zum Beispiel keine Werke erhalten, die man als echtes Gestrick klassifizieren konnte. Vielmehr war Weben da die Methode der Wahl, um dem nackten Menschenkörper irgendwie ein bisschen Stoff zum Drüberwerfen zu geben. Die Vorläuferkunst des Strickens war das Nadelbinden. Es kommt aus dem Dänischen Nale Binding und heißt Binden mit einer Nadel. Und das ist so der gemeinsame Vorfahre des Stricken und Häkelns. Man macht es mit nur einer Nadel, wie das Häkeln, aber es ist keine Nadel mit so einem Haken vorne, da erinnerst du dich bestimmt auch noch dran aus deinen geliebten Handarbeitskurszeiten, nicht wahr? Sondern es ist eine Nadel, wie sie im klassischen Sinne uns bekannt ist, mit einer Öse, allerdings ein bisschen größer. Und da nimmt man beim Nadelbinden einen Fadenabschnitt, im Gegensatz zum Stricken und Häkeln, wo man kontinuierlich aus einem Knäuel stricken oder häkeln kann. Und beim Nadelbinden nimmt man meinetwegen einen Meter langen Faden, macht sich zwei Schlaufen um den Daumen und macht dann wirklich immer wieder einen Knoten dran, sodass eine lange Knotenschnur entsteht. Und dann kann man da anbauen an diese Knotenschnur und das verbinden zu Runden und zu Flachstrickwerken. Also quasi wie das Häkeln, nur es hat den Nachteil, dass man immer wieder einen neuen Faden anknüpfen muss. Zum Glück geht das ganz gut, weil Wolle sich verfilzen lässt. Da hat man einfach die Enden abgerupft, mit ein bisschen Spucke dann wieder zusammengehalten, zwischen den Fingern gerollt und es ist verfilzt. Ja, das ist das Nadelbinden. Das wird teilweise auch heute noch gemacht, so in den Anden, in Dänemark, dänischen Kolonien, also Färöer Inseln, Island. Ist aber ineffizienter als Stricken, weil man halt immer wieder ein neues Fadenstück anbinden muss. Ja, hat aber auch funktioniert, um sich irgendwie ein bisschen warm zu halten. Und Nadelbinden, interessanterweise, gab es schon in Ägypten. Und die ersten nadelgebundenen Textilstücke gab es in Syrien 300 vor Christus, hat man in der Siedlung gefunden. Und in Ägypten, da ist eine nadelgebundene Socke, wo ein großer Zeh getrennt von den anderen Zehen vorliegt, also perfekt für die ägyptischen Zehensandalen, aus dem Jahr 300 bis 500 nach Christus. So, das sind die bekanntesten Textilstücke, so die alten. Aber das ist halt noch nicht Stricken, auch wenn es oft als Stricken attributiert wurde. Es ist Nadelbinden. Es ist halt auch gar nicht so einfach, das zu unterscheiden, was ist das jetzt für ein Gewebe, wenn das auch ein paar tausend Jahre irgendwo rumlag, ne? Das waren so die Anfänge. In Europa gab es im 13. Jahrhundert wieder Strickhandwerk. Die Maurer haben ja in Spanien sich ein bisschen ausgebreitet und bei denen ist nachzuweisen, dass sie im 8. Jahrhundert nach Christus Makramee beherrschen. Das ist so eine.
Du meinst die Mauren, oder?
Habe ich Maurer gesagt. Nicht die Freimaurer, die Mauren. Los Moros.
Also bestimmt haben sich auch Maurer da ausgebreitet, aber.
Ich glaube auch, das Wort Moor, also im Sinne von Schwarz und Sarotti-Moor, kommt von den Mauren, weil auf Spanisch heißen die Mauren Los Moros.
Ja.
Also, ich glaube, das kommt daher. Habe ich jetzt nicht nachgeschaut, aber so.
Nee, das kommt halt von den Bewohnern Mauretaniens.
Also den Mauren.
Und war dann schon, ich glaube, im Mittelalter war das schon dann die Mauren.
Okay. Jedenfalls haben sie sich ja in Spanien breit gemacht und die haben Makramee beherrscht. Makramee ist eine Technik mit Fäden, die nicht kontinuierlich sind, also schon so ein Meter lange Stücke, Knötchen untereinander zu formen unter mehreren Stücken und dann konnte man daraus, weiß ich nicht, irgendwie Körbe, Seiltaschen und so weiter machen, aber auch dekorative Vorhänge, Kissenbezüge und so weiter. Kissenbezüge haben die Mauren auch gestrickt. Und das älteste Stück, was man da gefunden hat, ist im 13. Jahrhundert gewesen, in Spanien gefunden. Das war so die Zeit, wo Stricken in Europa ankam. Es gibt gestrickte Handschuhe von Papst Clement V. Und das ist halt auch echt verrückt, dass es so alte Strickkunst gibt. Also die sind auch aus dem 13. Jahrhundert. Ja, dann muss man sagen, Stricken war nicht verbreitet. Das war so eine Art Geheimwissen. Es gab Strickgilden, die sich halt wirklich zusammengesetzt haben und die Kunst der Muster miteinander geteilt haben. Wie stricke ich eine Socke? Wie stricke ich eine Mütze? Wie stricke ich ein, keine Ahnung, Klopapierhäubchen? Nee, ich glaube, damals gab es kein Klopapier. Bettvorhang. Es war wirklich eine Gilde und es war Hochverrat, anderen zu verraten, wie man bestimmte Muster oder bestimmte Formungen hinbekommt. Eine der bekanntesten.
Ja? Weiß man ja auch heute noch. Ne? Ich meine, es gibt ja viele Romane, Geschichte und Filme halt über diese Geheimbünde wie Freimaurer, Illuminati und die Strickgilde.
Ja, die sind halt quasi auf einer Ebene. Die genau. Strickgilde ist halt nur nicht so blöd wie die Freimaurer, irgendwelche Geheimsymbole auf amerikanische Geldscheine zu drucken, dass man sofort weiß, ah, das waren wir die Stricker. Ja, eine der bekanntesten Strickgilden ist die Pariser Strickgilde, wo es die ersten Beschreibungen über diese Gilde 1268 gab. Es gab
Entschuldigung, ich... Ja. Ich unterbreche dich da, es tut mir furchtbar leid, aber ich habe eben mir gerade so vorgestellt, wie lauter Leute so Kondome stricken. Die Pariser Strickgilde.
Also ein Strickmuster für Kondome habe ich noch nie gefunden, das ist eine Marktglück. Kondome stricken mit Pullover.
Ich vermute, dürfte relativ ineffektiv sein, ineffizient, aber okay, bitte weiter.
Ja, in den Niederlanden gab es auch eine Strickgilde ab 1429. Die haben mit Lakritzschnüren gestrickt. Ich glaube nicht. In Barcelona ist die 1496 zum ersten Mal erwähnt. Und in Deutschland waren sie hinterher. Und es gab da erst 1600 mit wunderschönem Namen die Nürnberger Hosen- und Strumpfstricker als ordentlich anerkannte Gilde. Ja. Und das Stricken ist in dieser Zeit zum anerkannten Handwerk geworden. Also es ist nichts gewesen, was man zu Hause nach Feierabend gemacht hat, sondern es ist wirklich ein Handwerk gewesen. Also die haben das dann als große Kunst verkauft, an den Papst zum Beispiel. Ja. Im 19. Jahrhundert hat sich das Stricken dann auch weiter nach Osten verbreitet. In Japan waren Stricktechniken zu dem Zeitpunkt komplett unbekannt. Da wurde Wolle eher verwebt oder verfilzt. Und als es dann Mitte des 19. Jahrhunderts zu den ersten Kontakten mit Europäern kam und die Samurai quasi entmachtet wurden, haben die dann angefangen zu stricken und das dann als finanzielle Stütze benutzt. Auch total lustig. Und so die ersten Sachen, die es da auch irgendwie noch gibt, sind Sandalensocken. Also wo der große Zeh abgetrennt ist vom Rest. Und ich frage mich so, was hat es mit den Sandalensocken auf sich? Die Ägypter stricken welche, die Japaner stricken welche. Ich habe noch nie eine Sandalensocke gestrickt. Naja, Sandalensocke. Dann um 1870 kamen natürlich auch die westlichen Missionare nach Japan und die Missionarinnen haben in den christlichen Mädchenschulen dann auch Stricken gelernt. In der Zeit war es vom geheimen Gildenwissen übergegangen in ja, nicht ganz Allgemeinwissen, aber schon das gut bürgerliche Haus wusste, wie man strickt. Ich habe keine wirklichen Angaben dazu gefunden, jetzt spontan, wie es dazu gekommen ist, dass es sich aus der Gildenkunst heraus weiterentwickelt hat, als etwas, was man auch privat macht. Muss irgendwer verraten haben. Ja. In Europa war es dann Ende des 19. Jahrhunderts eine ganz verbreitete Heimarbeit. So nach dem Motto, wenn es draußen kalt und dunkel ist, kann man wenigstens noch vorm Kamin stricken. Und was zu der Zeit war und was auch für die Gilden galt, Stricken war Männerarbeit. Das ist sehr lustig. Also es gab Männerstrickgilden und Frauen durften nicht mitmachen. Das kam dann erst im 19. Jahrhundert, als es sich außerhalb der Gilden verbreitet hat. Ja, in China war Wolle zwar auch vorhanden, aber wie die Japaner haben sie damit erstmal nur gefilzt und gewoben und nicht gestrickt. 1902 hatten sie die erste Strickfabrik. Es wurden dann auch so in den 1920er Jahren Rundstrickmaschinen privat populär. Also Rundstrickmaschinen, man muss sich vorstellen, es sind so ganz kleine Häkchen, auf denen Maschen hängen und dann kommt ein zweiter Haken und legt noch eine Masche drüber. Also man kurbelt und es bewegen sich diese kleinen Nadelzungen und erschaffen neue Maschen. Das geht super schnell. Das Problem ist aber, man kann weniger Muster einbauen, sondern es macht einfach nur rechte Maschen. Ja, zu den rechten Maschen kommen wir noch ein bisschen später. Und Handstricken war dann erst zur Gründung der Volksrepublik China 1949 angesagt. Vorher gab es dann nur Maschinenstricken. Zu den Strickmaschinen, die erste, wo war man denn? Da, die ersten Strickmaschinen wurden in Amerika erfunden von Isaac William Lamb. Lamb, wie das junge Schaf. Sehr passend. 1963. Und ich konnte aber nur flach stricken. Flach stricken heißt, ich mache quasi ein Tuch, weil es von links nach rechts strickt. Ein Jahr später wurde die erste Rundstrickmaschine erfunden, die, wie der Name schon sagt, quasi einen Schlauch produziert. Die konnten dann aber wirklich nur entweder einen Schlauch machen oder ein Riesentuch bzw. Decke. Aus diesen Stoffen konnte man dann quasi was nähen oder man hat die zusammengenäht zu Pullover, wenn man dann eben flache Stücke bestimmter größer gemacht hat. Oder man hat auch Socken aus langen, flachen Stücken zusammengenäht. Klingt ein bisschen ungewöhnlich, aber man hatte halt technisch für Massenproduktion keine andere Möglichkeit. Das hat es halt einfach auch langsamer gemacht, wenn man dann doch mal manuell ran musste. 1881 wurde die Doppelzungennadel erfunden für die Strickmaschinen und damit konnte man auch linke Maschen stricken. Also grundsätzlich, ich wollte das später erwähnen, kann man beim Stricken nur zwei Maschensorten machen. Linke Maschen und rechte Maschen. Und in den Variationen davon entstehen alle Muster. Also man kann sie überkreuzen, man kann linke in rechte abwechseln, man kann einen Umschlag machen und damit eine zusätzliche Masche erschaffen, die man links oder rechts strickt. Man kann die Maschen zwei auf einmal abstricken, damit es weniger Maschen werden, aber es gibt nur linke und rechte. Ende. Das ist ja sehr faszinierend, dass man damit trotzdem so viele verschiedene Variationen produzieren kann. Das finde ich immer wieder toll. Ja, und diese linken Maschen konnte man dann eben ab 1881 auch maschinell produzieren. Man konnte bis dahin ja nur lange, lange Schläuche bauen. 1888 hat man ein Schlauchschloss erfunden, wo man quasi die Hälfte der Runde lahmlegt und nur noch einen Teil des Kreises als Halbkreis weiter strickt. Und damit konnte man dann auch Sockenfersen produzieren. Erfunden wurde das Ganze in Chemnitz übrigens. Und das war dann der Anfang der industriellen Sockenproduktion. Ja, und das Ganze wurde dann weiter verfeinert für mehr Muster und so weiter, dass auch die industrielle Produktion letztlich viel, viel günstiger war, als Strickprodukte in Handarbeit herzustellen. Ging auch viel schneller. Ab 1950 gab es erste Heimstrickmaschinen, das kenne ich auch noch von meiner Oma, dass sie dann aus furchtbarem DDR-Acrylgarn Pullover gestrickt hat. Gott sei Dank nicht für mich, sondern für meinen Vater, der sich dann als Kind damit abgeben musste, so durch die Gegend zu laufen. Und ab 1970 gab es auch elektrische Heimstrickmaschinen. Die machten dann aber nicht unbedingt Muster, sondern vor allem Masse. Also Stricken auf Fläche. Ja, im Ersten und Zweiten Weltkrieg gab es sogar noch wirklich Plakate, die die Bevölkerung animieren sollte, strikt für die Leute an der Front, helft ihnen, unterstützt unser Volk im Krieg, macht Care-Pakete mit Socken. Aber danach hat das wirklich an Bedeutung verloren, das Handstricken. Ist auch so in den 70er Jahren erst wieder zurückgekommen. Vorher war es einfach so, wir brauchen es nicht mehr. Also warum sollten wir? Und jetzt, 21. Jahrhundert, ist Stricken als Hobby wieder ganz groß dabei. Und ich liebe es einfach, dass man aus so einem Faden was selber machen kann. Und es ist einfach super faszinierend, dass man alles selber entscheidet. Im Gegensatz zum Beispiel zum Nähen ist es halt auch so, wenn der Stoff einmal zugeschnitten ist beim Nähen, ist es zugeschnitten. Dann musst du dabei arbeiten. Beim Stricken gibt es aber, außer man schneidet den Faden, keinen Punkt, an dem man nicht zurückkehren kann. Man kann das Ganze immer wieder auftrennen und neu beginnen. Das ist der Vorteil des kontinuierlichen Fadens. Und genauso kann man auch zum Beispiel alte Kleidung auftrennen und neu daraus stricken. Also Recycling ist das Ding beim Stricken. Finde ich sehr, sehr schön. Ja, noch ein bisschen so zu Strickmustern. Handstricken. Anfang des 20. Jahrhunderts war es so, es gab Firmen, die haben Wolle produziert, einer bestimmten Stärke, also es gibt ja unterschiedlich dicke Fäden, das ist euch bestimmt auch schon mal aufgefallen, dass Socken zum Beispiel ganz, ganz feine Fäden haben und dicke Wollpullis eher welche mit größerem Durchmesser. Und die Firmen haben halt zu ihren Garnen geliefert, okay, so strickt man damit einen Pullover, 100 Maschen im Umfang, so und so viele davon in der Höhe, so den Ärmel. Und die Leute waren damit sehr gebunden für dieses Muster, auch genau die Wolle dieser einen Firma, die es eben mit dem Muster zusammen verkauft hat, zu nehmen. Selbst ein Pullover zu designen, der auch passt, ist echt recht anspruchsvoll. Also irgendein Pullover zusammenstricken, ja, das habe ich schon ganz früh in meiner Strickgeschichte hingekriegt, aber der saß dann auch nicht so gut. War an den Ärmeln weit, irgendwie unförmig um den Körper herum. Naja. Und da kommt eine ja, berühmte Strickerin ins Spiel, Elizabeth Zimmerman. Ist eine ursprünglich geborene Britin, die aber mit ihrem deutschen Braumeistermann, also ihr Mann war Braumeister, ich fand das so lustig, weil er auf Deutsch war, 1937 in die USA emigriert ist. Und sie war Lehrerin, aber eben auch passionierte Strickerin. Und hat zum Beispiel Pullover für die Vogue Knitting schon 1957 gestrickt. Aber was halt viel wichtiger war als ihre Modestricksachen, ist, dass sie Leute engagiert hat, selbst Muster zusammenzustellen, indem sie Maschenproben gemacht hat. Also wie viel Zentimeter sind 10 Maschen in der Breite und in der Höhe, und dass sie dann dadurch umrechnen konnten, okay, wenn ich einen Pullover stricke, wie viel brauche ich, damit es meine Körpermaße abdeckt. Und sie hat durch dieses Rechnungssystem viel mehr Unabhängigkeit von den Wollfirmen ermöglicht, quasi, dass man das selber sich zusammenstellt und jegliches Garn, das einem gefällt, auch nehmen kann, das dann einfach umrechnet. Ja, gibt auch ein paar Techniken, die sie mit erfunden und begründet hat, aber das geht jetzt zu weit. Elizabeth Zimmerman, ja, 1999 gestorben. Wir haben mal so ein bisschen Zusammenzeit auf diesem Planeten verbracht, wie schön. Und sie ist so populär gewesen, dass es sogar US-Fernsehserien über sie gibt. Und eine bekannte Szene ist zum Beispiel, wo sie Motorrad fährt als Beifahrer hinten bei ihrem Mann und dabei strickt. Und sie werden angehalten, weil sie strickt ohne License beim Fahren. Was für ein Witz. Aber ich fand's lustig, dass es da überhaupt eine Fernsehserie gibt. Ja. So viel zur Geschichte. Jetzt noch ein ganz bisschen zu und was macht man so? Das, was ich mich immer gefragt habe, ist, wo fängt man denn an? Man fängt mit einem Anschlag an. Also es gibt bestimmte quasi Knotentechniken, mit denen man sich erste Schlingen auf eine Nadel holt. Und in diese Schlingen macht man dann immer wieder neue Schlaufen, sodass sie zu einem kontinuierlichen Stoff verknüpft werden. Mit diesen linken und rechten Maschen, die ich erwähnt habe. Was ich auch interessant fand, ich habe den deutschen und den englischen Artikel über das Stricken in Wikipedia gelesen. Und im deutschen Artikel ging es ganz viel über, was hat es in der Wirtschaft für eine Rolle gespielt? Wie war die Geschichte? Und der englische Artikel erklärt halt, wie funktioniert eine linke Masche? Wie funktioniert eine rechte Masche? Wie schlage ich Maschen an? Das war total lustig. Oder was für verschiedene Farbtechniken gibt es? Was für Garne gibt es? Es ist ein riesiges Thema. Ja. Was ich noch irgendwie so als Grundsatz sagen würde, es gibt Flachstricken und es gibt Rundstricken. Das habe ich ja schon erzählt. Wir machen entweder ein großes, flaches Tuch oder wir machen einen Schlauch. Und dieses Rundstricken ist so wichtig, weil man damit nahtlos stricken kann, also ein Pullover von unten nach oben oder oben nach unten in einem Stück. Währenddessen man beim Flachstricken halt ein großes Rechteck für vorne, ein großes Rechteck für hinten und zwei lange Rechtecke für die Arme stricken und wieder zusammennehmen musste. Indem man das aber rund strickt, kann man sich nicht nur dieses Vernähen sparen, sondern hat auch viel mehr Möglichkeiten, zum Beispiel Muster in den Runden zu arbeiten. Das war auch eine Technik, die Elizabeth Zimmermann ganz stark propagiert hat. Naja, propagiert ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Sie hat jetzt wahrscheinlich nicht für Stricken demonstriert, hat aber zum Beispiel Bücher darüber verfasst und auch Informationsmaterial vertrieben quasi an Interessierte. So broschürenmäßig. Ja, so viel erstmal zum Stricken. Zur Wolle, das ist ja noch ein ganz anderes Thema. Also es gibt ein riesiges Wollangebot. Es gibt von Kaschmir über Seide, über Yak bis hin zu Leuten, die sich aus dem eigenen Hund Wolle spinnen, so gefühlt alles. Aber der größte Unterschied ist, glaube ich, Naturwolle gegenüber Superwash, also maschinenwaschbarer Wolle zu stellen. Maschinenwaschbare Wolle ist unglaublich praktisch. Aber diese Eigenschaft des Maschinenwaschbarseins verändert die Wolleigenschaften. Und zwar wird die Wolle, die ja an sich ganz viele Kreatinfasern in sich hat und diese Fasern wie Haare, wie sie auch sind, ineinander verfilzen würden beim Waschen und starken Reiben, das wird mit Plastik überzogen. Das macht sie maschinenwaschbar, die Wolle. Ja. Dadurch werden aber auch die Oberflächen glatter und die Sachen verfilzen weniger. Das ist jetzt irgendwie schön, wenn meine Socken nicht verfilzen, aber wenn sie verfilzen, macht das zum Beispiel auch die Socke stabiler und sie haben eine geringere Wahrscheinlichkeit, ein Loch zu entwickeln. Gleichzeitig ist auch diese feine Struktur der Wolle ein wichtiger Bestandteil der Wärmefähigkeit. Das heißt, in diesen kleinen Hohlräumen wird ja Luft gefangen und diese Luft, wenn die einmal erwärmt ist, dann wird die da drin gehalten und es isoliert, weiß ich nicht, in einem Schal den Hals ganz schön gegen die Umwelt und man muss nicht frieren. Diese Eigenschaften gehen verloren, wenn man Superwash-Wolle aus der Wolle macht. Ja, und dann gibt es halt ganz viele, die sagen, Superwash-Wolle ist keine richtige Wolle. Aber das ist noch eine Religionsfrage. Ich finde das natürlich auch praktisch, wenn ich meine Socken einfach in die Maschine waschen, schmeißen kann und nicht immer handwaschen muss. Ne? Ja, ich glaube, das reicht erstmal. Mit dem winzig kleinen Ausflug in die Welt des Strickens. Wenn ihr mehr lesen wollt, dann habe ich in den Shownotes verlinkt Stricken und Wolle. Das ist nochmal so eine Seite, wo es grundsätzlich darum geht, was ist Stricken, wie funktioniert Stricken, was gibt es für Garne, was gibt es für Nadeln. Da gibt es noch jede Menge zu lernen, auch welche verschiedenen Farbtechniken es gibt. Das ist auch so eine Sache, die ich sehr, sehr liebe. Ich meine, ich stricke jetzt schon locker 10 Jahre. Und es gibt immer was Neues zu entdecken. Also es ist nicht so, dass ich denke, ja, jetzt kann ich ja schon alles. Nee. Schön ist ja auch, dass es sich weiterentwickelt und neue Techniken und Farbverläufe beliebt werden, mit denen man rumexperimentieren kann. Ja, und dann habe ich nochmal Ravelry verlinkt. Das ist ein, ich nenne es immer mein Strickforum, dabei geht es aber auch um andere Handarbeiten, muss man ganz ehrlich sagen. Das 2007 gegründet wurde, kommt von Ravel, also so Gewirr, Verheddern. Und da geht es halt ums Verheddern, Fäden und wie man das besser macht. Da gibt es ganz viele kostenlose Anleitungen. Es gibt Foren, wo man sich Hilfe holen kann, wenn man nicht weiterkommt. Ist echt eine super Möglichkeit, abseits von Musterbüchern was zu stricken. Ja, okay. Ich glaube, wir haben erstmal geklärt, wie Stricken ungefähr funktioniert und wo die Sache herkommt. Und dass Stricken nicht Häkeln ist.
Ja, ich denke, das haben wir. Gut, dann sind wir eigentlich auch am Ende für heute. Und ich möchte euch noch mit auf den Weg geben, wenn ihr auf Facebook seid, bitte macht nicht diese, ich markiere jetzt meine Freunde mit diesem Bild von irgendwelchen bescheuerten Seiten. Kennst du jemanden, der das und das macht? Und dann werden die ganzen Leute markiert. Es geht mir sowas auf die Nerven und es ist halt ständig in meiner Timeline. Ach Gott. Wollte ich nur mal gesagt haben, aber ich glaube, du hast eine wesentlich wichtigere Mitteilung zum Abschied.
Geht wählen.
Tschüss.
Tschüss. Wollige Wahl euch.